Amen. Guten Morgen zusammen. Ich freue mich, dass ich heute Morgen wieder hier sein kann bei euch. Und mir ging es wahrscheinlich ähnlich wie euch auch. Rehe ist noch etwas höher. Es hat echt gestürmt heute Nacht. Und bin aber ganz dankbar, dass auch nirgends ein Problem war. Hab mich gefragt, wie es euch geht heute Morgen. Ich habe euch was mitgebracht oder ich habe euch unsere Informationen mitgebracht wieder. Da möchte ich nochmal heute Morgen euch speziell darauf hinweisen. Ich weiß gar nicht, ob ich euch das schon mal erzählt habe. Beim letzten Mal, da war es glaube ich noch ziemlich frisch, aber ich habe unseren Gebetsbrief dabei und den lege ich euch heute besonders hin. Wie ihr alle wisst und ihr seht es bei meinem Hemd, bin ich bei Jugend für Christus tätig. Ich arbeite mit dem Lifeliner und wir sind als ganze Familie bei Jugend für Christus. Und jetzt kommt diese Einschränkung noch, denn unsere Zeit bei Jugend für Christus geht zu Ende. Ab dem 1. April werden wir nicht mehr mit dem Lifeliner tätig und unterwegs sein, sondern unsere Zeit wird dann einfach zu Ende sein. Wir waren 28 Jahre in diesem Dienst und es gibt jetzt einfach Erfahrungen und Beobachtungen, Gespräche, wo wir gemerkt haben, da passt was nicht mehr zusammen. Es ist eine junge Leitung, junge Organisation, junges Denken und irgendwie gibt es da Umbrüche. Erleben wir auch in anderen Organisationen, aber bei uns ist es eben auch so, dass unsere Zeit zu Ende geht. Was ich euch aber auch sagen kann, ist, dass unser Dienst nicht zu Ende geht. Unsere Berufung, die wir haben, steht nach wie vor. Wir glauben auch, dass unser Land nach wie vor das Evangelium braucht. Wir sehen einen Auftrag und im Augenblick sind wir dabei, etwas Neues vorzubereiten, mit dem wir dann nächstes Jahr gerne auch starten wollen, weil wir glauben, wir müssen weitermachen mit dem Auftrag. Wir müssen dranbleiben, Menschen von dem Leben mit Jesus zu erzählen. Und was ich gerade eben lerne, ist, dass eine Berufung nicht an eine Organisation gebunden ist, sondern es geht weiter. Und deswegen hoffe ich euch auch heute Morgen, das ans Herz legen zu können, dass ihr den Gebetsbrief mitnimmt, da bekommt ihr schon die ersten Informationen. Wenn jetzt jemand sagt, außer ihm, Christopher, ich würde schon gern wissen, wie es bei dir weitergeht, dann sprecht mich einfach an, denn im Februar werden wir dann die nächsten Informationen liefern können. Da sind wir eben gerade dran, das vorzubereiten, aber können noch nicht mehr sagen. Und wir, das heißt, da bin nicht nur ich mit und mit meiner Familie verbunden, sondern es gibt noch eine ganze Reihe Leute oder ein paar Leute, mit denen wir da dran schon arbeiten. Unser Land braucht das Evangelium. Und wir wollen nicht müde werden, Menschen zu erzählen, was für sie wichtig ist. Kann das sein, dass das niedriger ist? Nee, ist gut. Das ist alles gut. Hab's nur gerade bemerkt, genau. Ich würde gerne noch mit euch beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass wir auch heute Morgen wieder Gottesdienst feiern können. Und nicht nur hier, sondern überall dort, wo Menschen heute zusammenkommen und auch im zweiten Advent daran denken, dass wir auf dein Kommen zugehen, auf deinen Geburtstag zugehen, den wir feiern, bin ich doch dankbar, Herr, dass wir uns unter deinen Schutz und Frieden stellen können. Und ich bete für alle, die heute Morgen irgendwo was zu sagen haben, dass es Worte sind, die von dir kommen. Hilf, Herr, hilf du, dass ich rede stets, womit ich kann bestehen. Auch heute Morgen, lass kein falsches Wort aus meinem Munde gehen. Und wenn in meinem Amte ich reden soll und darf und dann auch muss, dann schenk den Worten Kraft und Nachdruck, Herr. Tue du das ohne den geringsten Verdruss. Herr, tue du meine Lippen auf, auch heute Morgen, dass mein Mund deinen Ruhm verkündigt. Amen. Genau. Es geht um unser Leben. Wie geht's euch heute Morgen? Das ist immer so eine Frage, wenn ich immer wieder Leute treffe, auch jetzt in den letzten Wochen, die mich dann wirklich fragen, wie geht's dir? Dann ist es so, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Gestern Abend habe ich noch mit jemandem telefoniert, eine Frau, die kenne ich aus Greling sehr gut. Ähnliche Situation, auch in Greling gibt es Umbrüche. Personen, mit denen ich über 28 Jahre gearbeitet habe, scheiden dort auch aus. Wie geht's uns? Wie geht's dir? Ich habe mich gefragt, was bringst du mit an Sorgen, an Empfindungen? Was bringst du mit an Fragen, die dich in deinem Alltag beschäftigen? Und ich habe da natürlich immer auch so ein Stück weit eine Frage, die mich beschäftigt. Und wahrscheinlich schon auch alle, die so etwas tun wie ich heute Morgen. Werde ich in der Lage sein, dir etwas für deinen Alltag mitgeben zu können? Werde ich in der Lage sein, heute Morgen deine Fragen, die du vielleicht mitgebracht hast, beantworten zu können, ohne dass du sie mir gestellt hast? Und ich bete immer wieder von ganzem Herzen, dass du nicht in diese Woche und in die kommende Weihnachtszeit gehen musst, ohne Gespür zu haben, da draußen und auch hier drin gibt es einen lebendigen Gott, der dich liebt, der an dir interessiert ist, der dich begleitet, der durch diese Zeit dich führen will. Und wir haben die globalen Veränderungen, wir haben aber auch kleine Veränderungen in unserem Alltag. Und es gibt immer wieder diesen Moment, wo wir an Grenzen kommen, wo wir merken, das, was wir so sicher geglaubt haben, das war plötzlich unsicher. Wir haben das vorher gehört von den Jüngern. Das waren ja jetzt nun keine Bergleute, die von den Bergen kamen. Es waren Fischer, die kannten ja ihren See. Und die waren für sich bestimmt auch Leute, die schon gewusst haben, wann Sturm aufzieht und wie man sich verhält. Und trotzdem kamen sie an ihre Grenzen und merkten plötzlich, da ist etwas, was uns unsicher werden lässt. Es sind immer so diese Dinge, mit denen wir zu tun haben. Und deswegen wünsche ich mir, dass du heute Morgen das auch schon als erstes mitnehmen kannst, das Wissen. Es gibt einen Gott, der dich liebt und der will dich durch deinen Alltag begleiten und auch zu einem Ziel bringen. Immer die große Frage, wo sind wir denn unterwegs? Was ist denn unser Ziel? Jesus Christus hat darüber gesprochen. Vielleicht denkt ihr im ersten Moment, das gehört gar nicht zu Weihnachten, gehört gar nicht zu der Zeit, aber Jesus Christus hat darüber gesprochen, in Johannes 12, Vers 32, da sagt er, wenn ich erhöht werde, werde ich alle zu mir ziehen. Da dachte ich, was meint er wirklich damit, alle zu mir ziehen? Dann dachte ich, na ja, aber das stimmt. Denn Johannes sagt später, das hat er gesagt, um auf seinen Tod hinzuweisen. Als Jesus Christus am Kreuz starb, haben alle auf ihn geschaut damals. Alle, wirklich alle. Und bis zum heutigen Tag ist das eben das Interessante, dass Jesus Christus die Blicke auch auf sich zieht. In Johannes Kapitel 14, Vers 2, da ist er nicht mehr mit der großen Menge zusammen, sondern ist er nur noch mit seinen Jüngern zusammen. Und da spricht Jesus Christus über das Ziel, das wir einmal erreichen sollen. Dieses Ziel, wofür er in die Welt gekommen ist. Dieses Ziel, wo er sagt, ich gehe voraus, um euch eine Wohnung vorzubereiten. Die richte ich für euch ein. Sagte, das ist der Grund, warum ich wieder gehen muss. Versteht ihr, das ist das Tolle. Dass Jesus Christus uns eine klare Perspektive gibt und hey, ich weiß nicht, ob es begreift. Eines Tages werden wir kein Weihnachtskonzert mehr geben, keine stillen Tage mehr haben. Eines Tages werden wir nicht irgendwo nochmal in dieser Welt Kerzen anzünden, sondern wir werden bei Jesus sein. Und ich kann euch gar nicht sagen, wann diese Zeit ist, aber wir werden ein Ziel haben. Und Jesus Christus hat uns diese Perspektive genannt. Jesus nennt uns das Ziel, auf das wir zugehen. Seit 2000 Jahren wird Weihnachten gefeiert. Sehr unterschiedlich. Und seit 2000 Jahren erfahren Menschen, es gibt eine Perspektive. In den Versen, bevor Jesus darum redet, lesen wir, dass die Geburt Jesu, die wir seit demnächst wieder feiern, der keinen friedlichen Grund gehabt hatte. In Johannes Kapitel 12, Vers 31 spricht Jesus Christus davon, dass er in diese Welt gekommen ist, um das Gericht über diese Welt durchzuziehen. Und er sagt, jetzt wird dieser Fürst dieser Welt hinausgeworfen. Johannes hat in einem der Briefe, in Johannes 3, Vers, 1. Johannes 3, Vers 8, davon gesprochen, er hat gesagt, warum ist Jesus geboren worden? Warum wurde Jesus geboren? Stille Nacht, Heilige Nacht, all das, was wir ja auch kennen, was jedes Jahr zelebriert wird. Und dabei geht etwas unter. Denn Johannes schreibt dort, dazu ist der Sohn Gottes geoffenbart worden, damit er die Werke des Teufels zerstöre. Versteht ihr? Deswegen ist Weihnachten nicht einfach nur dieses friedliche, süßliche Gesäusel, was wir da so haben. So friedlich wir gern Weihnachten feiern wollen, so klar ist es aber auch, dass Weihnachten einmal natürlich eine Liebeserklärung an Menschen ist. Weihnachten heißt immer, Gott sagt, ich habe dich nicht aufgegeben. Ich habe mich nicht von der Welt abgewandt. Ich habe dich nicht aus meinen Augen verloren. Weihnachten heißt, ich habe dich immer noch lieb. Wisst ihr, und deswegen ist es für mich natürlich jedes Jahr immer noch interessanter, wie dramatischer es wird, dass wir immer weniger davon wissen. Da haben sie irgendwo eine Umfrage gemacht, eine Radiostation. Eine ganz einfache, banale Frage. Sie wollten wissen, wie hieß der erste Sohn von Maria? Gar nicht von Josef, von Maria. Das wusste niemand. Niemand wusste es. Das ist, wo sitzt der? Tobias? Tobias, mein Sohn heißt auch Tobias. Also wir machen es heute Nachmittag alles so. Wir gehen alle zu Tobias zum Geburtstag, wir bringen alles mit und ihn setzen wir in die Ecke und sagen, du kannst zuschauen. Wir hauen rein, wir essen ihm die Bude leer und wir feiern, was das Zeug zählt. Aber er muss in der Ecke sitzen. Er ist gar nicht wichtig. Warum auch? Wir machen Party, oder? Genau das ist Weihnachten. Und wir übersehen dabei, dass Weihnachten eine Liebeserklärung ist, wo Gott sagt, ich habe dich immer noch lieb. Und wo Gott sagt, ich habe immer noch Interesse an dir. Deswegen ist Weihnachten jedes Jahr auch ein evangelistisches Moment. Und Gott gebe, dass du darüber redest. Weil genau darum geht es. Gott hat ein Interesse an Menschen ganz persönlich. Wie viele Weihnachtskonzerte werden in unserer Zeit aufgeführt? Klassisch, gut, die Leute üben, was das Zeug hält, damit der Musikgeschmack stimmt, damit der Klang stimmt, damit die Leute in ihren Herzen berührt werden. Jedes Jahr kommen diese Galas, diese Spendengalas, dann ist jeder froh, 1,5 Millionen, 2 Millionen für dies und jenes. Und es wird übersehen dabei, dass Weihnachten die Erklärung Gottes ist, ich interessiere mich immer noch für dich. Weihnachten ist die Zuwendung Gottes. Und dieses, was vor allem für diejenigen gilt, die das ja begriffen haben. Weihnachten heißt jedes Jahr, ich begleite dich, bis du bei mir bist. Und deswegen ist es aber auch eine Kampferklärung. Weihnachten ist eine Kampferklärung unseres Herrn an den Teufel. An den, der diese Welt durcheinander gebracht hat. Also finde ich so faszinierend. Der Herr will, dass wir zum Ziel kommen, dass wir es bis zu ihm schaffen, dass wir uns nicht abhalten lassen, mit ihm zu leben. Dass wir mit ihm unseren Alltag teilen. Mit ihm alles besprechen und vor allem ihm treu bleiben. Das ist immer so, man vergisst manchmal solche Dinge wieder und immer wieder kommt es dann doch hoch. Als ich mein Diplom bekommen habe in Beatenberg, das hat uns niemand gesagt vorher. Da kommt dann die ganze, also steht Bühne, normale Zeugnis, stehen auch die Noten drauf und steht da noch eine Beurteilung und sonstige Dinge drauf, die später irgendwann mal nicht mehr so wichtig sind. Und dann kommt der Stempel dazu. Und der hat es in sich. Denn dieser Stempel von Beatenberg ist rund und in diesem runden Tempel steht drin, sei getreu. Ja, und da geht's weiter, bis in den Tod. Steht in dem Stempel drin, sei getreu bis in den Tod. Der Herr will, dass wir ihm treu bleiben. Und warum? Er sagt, ich will dir die Krone des Lebens geben. Das ist die Frage, wie schaffen wir das? Wie schaffen wir es, im Alltag dran zu bleiben? Wie schaffen wir es, durchzuhalten? Wie gelingt es uns im Trubel, uns nicht davon abhalten zu lassen, mit Jesus zu leben? Ich weiß nicht, vielleicht seid ihr alle so geistlich Überflieger, die da gar kein Problem damit haben, aber ich habe damit ein Problem. Ich weiß, dass mein Alltag, auch der, jetzt bin ich nur ein Evangelist und so Gott will, darf es ja auch bleiben. Aber ich weiß, dass auch mein Alltag von bestimmt wird von ganz anderen Dingen. Von Dingen, die mich ärgern. Von Dingen, wo ich merke, da kommen Zeitströmungen rein. Vor 14 Tagen bin ich in die Schweiz gefahren. Wir hatten noch Besuch bekommen vormittags, nachmittags bin ich weggefahren. Und wir haben dann beschlossen, also an dem Sonntagmorgen gehe ich und meine Frau gehen wir nicht in den Gottesdienst. Die Freundin kam um 10:30, war auf dem Durchweg. Und es war auch klar, das war so. Unsere Kinder haben die Möglichkeit genutzt und ausgeschlafen. Das haben wir nicht gesagt, sie soll nicht gehen. Natürlich können wir bei uns in die Gemeinde gehen. Das ist 500 Meter weg und unsere Kinder nutzen die Möglichkeit. Wir haben dann ganz schnell gemerkt, das wollen wir nicht einreißen lassen. Wie schnell stehen wir in der Gefahr, uns abhalten zu lassen? Und da hilft es, in die Bibel zu schauen. Immer wieder neu. Und da steht in der Bibel, denn alles, was zuvor geschrieben ist, ist uns zur Lehre geschrieben. Alles, was zuvor geschrieben ist, hat mit unserem Leben Bedeutung. Und deswegen ist es so relevant, dass wir verstehen, dass das, was da drin geschrieben ist, für uns gilt. Ich will nur den Psalm lese ich ganz vor. Das ist meine erste Textgrundlage, Psalm 103. Wie schaffen wir es, treu zu bleiben? Und vielleicht ist es für euch immer wieder eine Frage, geht es in die Zukunft zu schauen, indem man zurückblickt? Ja, kann man. Ich lese aus der Elberfelder, aber Luther hört sich ähnlich an. Preise den Herrn meine Seele und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Preise den Herrn meine Seele und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Der da vergibt alle deine Sünde, der da heilt alle deine Krankheiten. Der dein Leben erlöst aus der Grube, der dich krönt mit Gnade und Erbarmen. Der mit Gutem sättigt dein Leben. Deine Jugend erneuert sich wie bei einem Adler. Der Herr verschafft Gerechtigkeit und Recht allen, die bedrückt werden. Er tat seine Wege kund dem Mose, den Söhnen Israel, seine Taten. Barmherzig und gnädig ist der Herr, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Er wird nicht immer recht, nicht ewig zürnen. Er hat uns nicht getan nach unseren Vergehen, nach unseren Sünden uns nicht vergolden. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so übermächtig ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. Sofern der Osten ist vom Westen, hat er von uns entfernt unsere Vergehen. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Denn er kennt uns, er denkt daran, dass wir Staub sind. Menschen, wie Gras sind ihre Tage, wie die Blume des Feldes, so blühen sie. Fährt ein Wind darüber, so sind sie nicht mehr, und ihr Ort kennt sie nicht mehr. Die Gnade des Herrn aber währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten. Seine Gerechtigkeit bis zu den Kindeskindern für die, die seinen Bund halten, die seiner Vorschriften gedenken, um sie zu tun. Der Herr hat im Himmel aufgerichtet seinen Thron und seine Herrschaft regiert über alles. Preist den Herrn, ihr seine Engel, ihr gewaltigen Kraft, Täter seines Wortes, dass man höre auf die Stimme seines Wortes. Preist den Herrn, alle seine Heerscharen, ihr seine Diener, Täter seines Wohlgefallens. Lobet und preiset den Herrn, alle seine Werke an allen Orten seiner Herrschaft. Wisst ihr, das ist das Coole, dass man immer wieder entdeckt, wenn man die Bibel aufschlägt, dass man erinnert wird. Und egal, was wir auch jetzt in dieser Weihnachtszeit tun, es geht immer darum, dass wir Menschen erinnern, Gott ist Mensch geworden, weil er sich für uns interessiert. Und alles, was in der Bibel geschrieben steht, hat ja mit unserem Alltag zu tun. Wie könnten wir einen Geburtstag feiern, ohne diesen Tobias auszuklammern? Es gäbe gar keinen Grund dafür. Am 6. Januar hat mein Sohn Tobias Geburtstag. Den 6. Januar feiern wir als etwas Besonderes. Warum? Am 6. Januar ist Tobias geboren. Und das Erste, was ich von ihm wusste, war, er hat, glaube ich, 5 oder 6 Mal niesen müssen. Nicht geschrien, er hat nur 5 Mal genossen. Das war das einzige Mal, wo ich in Kassel, von Kassel bis nach Siegen weniger als 2 Stunden gebraucht habe. Aber alles, was da drin geschrieben steht, hat mit unserem Alltag zu tun. Das heißt, das, was in der Bibel geschrieben steht, ist Info für uns heute. Ist etwas, was Gott uns geben will und immer wieder, der uns helfen will im Alltag und mit dem allem, was uns belastet, klarkommen zu können. Und das Erste, um klarkommen zu können, ist dieser Welt, dieses Eingeständnis, ich komme damit aber nicht klar. Und Gott sagt, deswegen habe ich meinen Sohn in diese Welt gesandt. Die Textgrundlage heute Morgen haben wir im Psalm 103. Lobe den Herrn, meine Seele. Ich habe noch eine zweite Textgrundlage, aber die ist ultra lang. Das 5. Buch Mose. Und das 5. Buch Mose ist so quasi der Abschluss der Wanderung des Volkes von Israel aus dem Land der Bedrängnis in das Land dessen, wo Gott gesagt hat, dorthin will ich euch bringen. Versteht ihr? Wir Christen haben eine Perspektive. Was bin ich froh? Irgendwann werden wir all das mal nicht mehr haben, was uns Mühe macht, was uns belastet, was uns Sorgen macht, sondern wir werden bei ihm sein. Und deswegen genieße ich trotzdem diese Welt. Ich war vorher da oben und schaue nur noch mal so zum Fenster raus und dachte ich, es ist schon eine ultraschöne Gegend, in der ihr hier lebt. Also ich bin ja, komme aus dem Schwarzwald und bin ein Schwabe. Das ist so das größte Problem. Keiner von euch spricht Schwäbisch so richtig. Und wisst ihr was, ich habe auch gar kein Bedürfnis mehr, dorthin zu gehen. Ich bin im Westerwald wirklich angekommen. Fühle mich wohl hier. Und trotzdem weiß ich, das ist nicht das, wo ich immer bleiben will. Eines Tages nach Hause gehen. Die Standortbestimmung im 5. Buch Mose. Also ich lese diese Verse auch der Zeit nicht mehr, aber die ersten 5 Verse. Das Volk Israel ist jetzt fast 40 Jahre unterwegs gewesen. Jetzt stehen sie gegenüber von Kanaan in Moab auf der einen Seite des Jordan. Und sie wissen, da drüben ist dieses Land, dorthin will uns Gott führen. Mose weiß, da werde ich nicht mehr hinüberziehen. Und dann zieht Gott das Volk nochmal zusammen. Und jetzt redet der junge Spritzer davon, dass er auf 40 zugeht. Was sag ich dann? Und was sagt ihr alten Brüder? Jenseits der 50, oder? Aber wir werden jünger. Wir werden jünger. Und dann ist es immer wieder gut, genau so etwas zu tun wie Mose auch. Mose weiß, da drüben ist das Land der Zukunft. Ist das Land der Verheißung. Und bevor es da hinübergeht, und jetzt ist die Frage, wie halten wir es durch, treu zu bleiben im Leben? Wie machen wir es, wenn wir in Krisen hineinkommen? Wie machen wir es, wenn unser Glaube anfängt zu straucheln? Mose holt das Volk zusammen und sagt, so Leute, bevor ihr darüber geht, reden wir nochmal über die Wege, die wir bisher hinter uns gehabt haben. Und er holt das Ganze, die ganze Zeit seit dem Auszug von Ägypten auf. Die eine Generation hat ja das gar nicht mehr mitbekommen, sind zum Teil in der Wüste geboren. Aber Mose legt hier die Grundlage, indem er zurückblickt. Vereinfacht gesagt, was sagt der Psalmist? Wie hat es Luther übersetzt? Lobe den Herrn, meine Seele. Was in mir ist, wie komme ich durch Krisen durch? Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss es nicht. Deswegen ist für uns Christen auch so wichtig, dass wir einen Rückblick wagen können und sagen können, was haben wir denn hinter uns? Da war das Volk schon mal an dieser Stelle, kurz vor Jordan, vor dem zugesagten Land. Nach gut 2 Jahren hätten sie ins Land einziehen können. 38 Jahre Feuer. Und dann sind sie eingeknickt. Warum? Weil sie die Probleme gesehen haben. Weil sie die Sorgen gesehen haben. Weil sie die Lasten gesehen haben. Weil sie gesehen haben, das überfordert uns. Es gibt so viele Dinge in unserem Leben, wo wir manchmal davor stehen und sagen, das überfordert mich. Ich kann nicht mehr, ich habe keine Kraft mehr. Ich traue mir das nicht zu, was auch immer. Und es ist interessant, denn Gott hat dem Volk damals gesagt, schaut, der Herr, dein Gott, hat das Land vor dir hingegeben. Er sagt, so rein, nimm es ein, wie der Herr, dein Gott, der Gott deiner Väter zu dir geredet hat. Fürchte dich nicht und sei nicht verzagt. Wie geht ihr auf 2019 zu? Was kommt 2019? Ich habe keine Ahnung. Ich finde es immer wieder spannend. Manchmal gibt es auch die Frage, und? Wie geht es denn dann weiter? Wenn es darum geht, etwas anzugehen, welchen Raum nehmen die Hindernisse ein in unserem Leben? An welchen Stellenwert bekommt der lebendige Gott in deinem Leben? Die wichtigste Frage für heute Morgen: Wie schaffen wir es? Wie schaffen wir es, das Ziel zu erreichen, das uns der Herr gezeigt hat? Ich habe ein paar Punkte. Der erste Punkt ist der, in dem wir das größte Ziel kennen, das wir erreichen sollen. Indem wir das größte Ziel kennen, das wir erreichen sollen. Einer der wichtigsten Gründe, warum es die Bibel gibt. Weil wir durch das Lesen der Bibel, das Lesen der Schriften in der Bibel wissen und erfahren können, wohin soll sie in unserem Leben gehen? Wisst ihr, das sind immer diese Dinge. Wir können so vieles machen. Und so vieles uns stecken, was für unsere Welt wichtig ist. Aber wir müssen wissen, wohin wir gehen. Denn 2019 werden möglicherweise Leute nicht mehr dabei sein, mit denen wir noch Stille Nacht, Heilige Nacht singen. Und Gott gebe, dass ich dabei bin, vielleicht auch nicht, vielleicht bin ich froh, schon bei Jesus zu sein. Wo gehen wir hin? In der Offenbarung, und das finde ich so das Faszinierende, weil es hat mit unserer Zeitplanung zu tun, bekommt Johannes gezeigt, dass es eine Zukunft geben wird. Ohne Kriege, ohne Tränen, ohne Leiden, ohne Schmerz, ohne Hass, ohne Perversion. Ich habe jetzt eine Reportage gesehen über Kindersoldaten in Afrika. Ich will sie nicht ein zweites Mal sehen. Und ich habe gedacht, Gott, ich verstehe Menschen, wenn sie sagen, ich kann nicht mehr an dich glauben. Was dort auch inhaftierte Offiziere erzählt haben, wie sie Kindersoldaten ausgebildet haben, das kann man sich nicht vorstellen. Das ist die andere Seite dieser Welt. Nicht süßer die Glocken, die klingen, sondern auf den anderen Teilen der Welt, da werden Menschen bestialisch hingerichtet. Und was bin ich froh, dass das irgendwann einmal alles Geschichte sein wird. Johannes wird gezeigt, diese Welt, da will ich euch haben. Es wird eine Zeit sein, wo das aufhört. Wer hat von euch den Film von Titanic noch im Hinterkopf mit Leonardo DiCaprio? Ja, eigentlich fast alle, oder? Klar. Ist ein reiner Spielfilm, basiert auf, ja klar, aber viel Hollywood. Und dann gibt es eine Passage und plötzlich wird aus Hollywood purer Ernst. Ihr wisst so, der letzte Moment, wo Cabrio mit seinem Schätzle da hoch, das Schiff ist fast senkrecht, und dann ist dieser Trottel da, dieser Pfarrer, der mit den anderen da noch kämpft. Und er sagt, könnte es nicht ein bisschen schneller gehen mit Gebet? Habt ihr die Szene vor Augen? Und urplötzlich in diesem Moment wird etwas reingebracht, was gar keine Hollywood-Sache ist, hat mit unserem Leben zu tun. Wo dieser Seelsorger, dieser Mann weiß, das Leben geht jetzt zu Ende und wo er die Verse aus Offenbarung betet. Neuen Himmel, neue Erde. In diesem Moment wird's real. Und kommen wir mal zurück zu dem Volk. Einen schmerzhaften langen Weg. Das Ziel klar vor Augen. Und Mose ist mit dem Volk da zusammen und fragt, werden sie wieder kneifen? Werden sie noch durchhalten? Bleiben sie dran? Wir hatten eine Evangelisation in Aidling, eine Jugendevangelisation. Und wir haben lange Zeit, oder nicht lange Zeit, sondern ich habe das immer, und da stehe ich auch heute noch dazu, immer wieder das gemacht. Wir haben nicht jeden Abend zur Entscheidung aufgerufen. Einen Abend. Und war alles vorbereitet. Wir haben noch gebetet. Und wir gingen raus aus dem Saal und dann kam eine junge Mitarbeiterin, nahm mich zur Seite und sagte, Jürgen, ich finde das nicht gut, dass du zur Entscheidung aufrufen willst. War ich irritiert. Wir haben vorher noch gebetet dafür. Die Evangelisation ging ja gleich los. Und dann hat sie mit mir tatsächlich noch eine Viertelstunde diskutiert. Die Band hat schon angefangen da drin. Und ich sagte, Esther, wir werden das tun. An diesem Abend sind 15 junge Leute zum Glauben gekommen, die ihr Leben bei Jesus Christus wirklich festgemacht haben. Es ist immer wieder so, dieser Moment, da knicken dann Leute ein und Mose stellt sich wahrscheinlich die Frage, werden dieses Mal reingehen? Werden sie nicht wieder einknicken? Und wir kennen wahrscheinlich solche Zeiten und Phasen. Plötzlich bist du wieder mutlos. Plötzlich bist du wieder am Sagen, ist es richtig, was wir da tun? Sollten wir es nicht besser lassen? Eigene Schwächen. Wenn der Bibel zu Hause ist, der kann erfahren, wie man solche Turbulenzen durchstehen kann. Wie erreichen wir das Ziel? Zweitens, wir erreichen es durch einen Rückblick. Deswegen lade ich euch ein, nicht zurückzublicken, was war in diesem Jahr alles toll und nicht so toll, das ist auch nett, das kann man ja machen, sondern zurückzublicken und zu sagen, wo hat Gott mich in diesem Jahr geführt? Was habe ich mit Gott alles erlebt? Was hat er mit mir alles hinter mich gebracht? Wisst ihr, das ist das Coole. Es gab kein Jahr, wo ich nur glücklich war über das, was ich erlebt und gelebt habe und getan und nicht getan. Aber jedes Jahr war es das Gleiche. Ich könnte zurückblicken und sagen, bis hierher hat Gott uns geführt. Vielleicht kennt ihr das alle nicht, aber wenn man von Spenden lebt, ist es eine besondere Herausforderung. Da geht das Jahr zu Ende und ich weiß, wir konnten alle unsere Rechnungen bezahlen. Wir konnten alle unsere Rechnungen bezahlen. Das war toll. Jugend für Christus konnte uns bis zum heutigen Tag unsere Gehälter bezahlen. Zurückzublicken, dann zu sehen, aber Gott führt. Und jetzt stehen wir an einer Schnittstelle, wir haben was Neues vor, was Spannendes vor und ich weiß, das wird alles für mich alles toppen, was ich jemals gehabt habe. Es wird eine interessante Sache werden und es wird wirklich cool werden, davon bin ich überzeugt. Warum? Weil wir einen Auftrag haben. Aber zum ersten Mal muss ich dann etwas mit ein paar Mitarbeitern alleine hochziehen, mit einer ganz neuen Geschichte. Und ich frage mich, wie wird es gehen? Und immer wieder denke ich, jetzt bin ich 54 Jahre alt. Ihr älteren Herrschaften werdet vielleicht, ja, wir sind schon, ich frage ja gar nicht, wie alt ihr seid. Aber 54 Jahre hat Gott uns auch geführt. 54 Jahre. Rückblick führt zum Lob. Asaph ist auch so ein Typ, wird auch in Psalm 73, schreibt er diesen Song. Da schaut er raus und sagt, schau dir mal die gottlose Welt an. Denen geht's doch gut. Und denen geht's wirklich gut. Stimmt ja nicht immer, aber oft stimmt's dann doch. Die haben keine sexuellen Anfechtungen. Die haben keine Versuchung. Die haben nicht mal irgendwie ein großes Problem. Auch das stimmt nicht immer, aber nach außen hin tut man so. Ich erinnere mich noch dran, er ist Fernsehmoderator, jetzt weiß ich aber nicht mehr, wie er heißt, im ZDF hat er jetzt moderiert, vor kurzem wieder. Und er hat schon mal eine Spendengala moderiert. Ultra fröhlich, cool und lustig. So wie man die Leute kennt. Und später hat er in einem Interview zugegeben, dass er nach dieser Sendung zusammengebrochen ist und einen Heulkrampf bekommen hat. Weil niemand wusste, dass an diesem Abend sein Schwiegervater gestorben ist. Das hat er etwa eine Stunde oder anderthalb Stunden vor dem erfahren. Aufgesetzte Maske. Aber oftmals geht's so, wie Asaph sagte, schau dir die gottlose Welt an, die ist fröhlich. Und dann kommt sein ganzes Glaubensleben, bricht zusammen, fällt zusammen. Und er sagt, das nützt es mir zu glauben. Und wie kommt diese Wende? Er geht in den Gottesdienst. Das war mir eine Mühe, bis ich hineinging in den Tempel. Und dort durchdachte ich die Sachen nochmal. Dort betrachtete ich das alles. Er sagt, und wie ist es mit den Gottlosen? Sie fahren dahin. Und dann schildert er für sich selbst, er tut sich selbst seiner Seele das Gute und sagte, aber ich weiß doch, wohin ich gehe. Psalm 73, Vers 17, bis ich hineinging in das Heiligtum Gottes. Verstehen wir die Bedeutung des Rückblicks, den Mose mit dem Volk wagt? Er sagt, Leute, Gott hat euch geführt. 40 Jahre, eure Väter und Großväter, die mussten in der Wüste bleiben, ja nun, ihr ist Unglaubens wegen und sagt, und jetzt denken wir dran, dass an Weihnachten die Kirchen voll sind. Was werden unsere Kollegen und Brüder und Pfarrer und so, was werden sie weiter erzählen? Ich höre jetzt schon diese liberalen politischen Reden, die Leute von der Kanzel runterschmettern und denke ich immer wieder, was macht ihr da? Gestern Abend habe ich mir das Wort zum Sonntag noch angehört, also nicht ganz. Irgendwann habe ich gedacht, komm Frau, wenn man nichts zu sagen hat und Gott bewahre, dass ich euch nichts sagen kann, dann sollte man nicht tun. 70 Jahre ist sie alt, die Charta der Menschenrechte. Das war ihr wichtig, das zu betonen. Und Gott sagt, ich habe immer noch Interesse an dir ganz persönlich. Ich liebe dich. Weihnachten ist eine Liebeserklärung Gottes. Mose macht damit nichts anderes, als es Jesus später auch getan hat. Er wagt den Rückblick. Sagte, wir müssen den Rückblick wiegen, damit wir in der Zukunft klarkommen. Das erste, oder der eine Faktor, den ich gerade erwähnt habe, der Rückblick. Und Jesus Christus macht das Gleiche im Gespräch. Er erinnert, er erneuert und er lädt Menschen ein zur Umkehr. Das Erlebnis der beiden, von denen wir es lesen im Lukas Kapitel 24, sie hatten das erlebt mit Jesus und da waren sie jetzt auf dem Weg zurück in ihre alte Welt und Jesus Christus geht ihnen nach. Und was macht Jesus? Er schlägt die Bibel auf. Fängt an bei Mose und den Propheten, als ich mich vorgestern damit auseinandergesetzt habe, was ich heute Morgen euch erzählen kann und soll, dann dachte ich, das ist schon witzig. Unsere moderne Theologie, unsere Bibelaufklärung stellt das alles in Frage. Jesus schlägt die Bibel auf und er fängt an bei Mose. So wie es bei Mose war und bei den Propheten, so ist es genauso passiert. Dachte ich, das musst du mal den modernen Bibeltheologen erklären. Die das alles in Frage stellen. Jesus sagt, so war's. Er schlägt die Bibel auf, er hat ja gar kein Neues Testament gehabt. Und das Zweite, als Jesus Christus auferstanden ist, und er sitzt ja auch heute Morgen unter uns. Wir hatten in Thüringen in einer Kirche Jugendabend gemacht. Da kamen dann ungefähr so viele wie ihr. Aber im Gegensatz zu euch waren das alles 100% Nichtchristen. Und die Kirche hat aber Platz für 350 Leute. Die älteste Holzkirche, glaube ich, von ganz Thüringen. Und die Mitarbeiter waren etwas gefrustet, weil, 350 Plätze und dann sitzen da 20 Leute drin. Und dann sagte ich damals den Mitarbeitern, das will ich euch nur sagen, die Kirche ist bis auf den letzten Platz gefüllt. Großes Fragezeichen. Sagte, Gott sitzt mit seinen Engeln da und sie wollen sehen, ob wir die Arbeit, die wir tun, gut tun. Ist mir immer wieder bewusst geworden, wer nicht vor 20 Leuten seine Aufgabe wahrnimmt, richtig mit ganzem Herzen, der kann es auch nicht tun vor 200 und vor 2000 Leuten. Und wenn ich heute Morgen mit 5 Leuten alleine wäre, würde ich euch genau das Gleiche erzählen. Dass Gott sich für euch interessiert. Und das sind die Jünger, wird uns berichtet, in Lukas Kapitel 24 stehen zusammen nach der Auferstehung, völlig erschüttert, weil irgendjemand ihnen erzählt hat, er ist auferstanden. Und dann die beiden aus Emmaus laufen in der Nacht wieder zurück, treffen die in Jerusalem und erzählen ins Gleiche und plötzlich steht Jesus Christus mittendrin. So wie er heute Morgen auch unter uns sitzt. Er stand im Raum und er machte genau das Gleiche dort. Auch da wieder. Er schlug die Bibel auf und sagte, Leute, so wie es in der Bibel geschrieben war, so ist es. Das Fazit der Erklärungen, es musste alles erfüllt werden, was von mir geschrieben stand. Und wisst ihr, was das Tolle ist? Die Jünger wurden getröstet, sie wurden ermutigt, sie wurden gestärkt, weil sie ihm zuhörten. Weil sie ihm zuhören. Ich wünsche mir bei allem, was ihr macht, jetzt auch um Weihnachten, dass das euer größtes Anliegen ist, den Menschen zu sagen, man kann mit Jesus Christus persönlich ins Gespräch kommen. Ich hoffe, dass ich niemandem wehtue. Es widert mich an, diese vielen Weihnachts- und Adventskonzerte zu hören, und die Menschen erfahren nichts davon, dass Jesus Christus ihnen zuhören will. Wohin soll ich denn gehen mit meinem ganzen Frust? Ich kann doch nicht den Menschen etwas nicht erzählen. Weihnachten heißt, Gott hört mir zu. Jesus Christus hat die Verbindung wieder. Dafür ist er in diese Welt gekommen. Damit eine gebrochene Beziehung zwischen mir und Gott wieder entstehen kann. Und das ist das, was ich dir heute Morgen auch mitgeben will. In diesem ganzen Trubel, die Leute wollen ausbrennen. Es gibt dann die Revoluzzer, die machen genau das Gegenteil. Sie gehen nicht am Samstag nochmal einkaufen. Sie rennen nicht über die Weihnachtsmärkte. Sondern die suchen die Einsamkeit, die Stille, die Ruhe. Und dann denke ich, ja, aber suchst du auch das Gespräch mit Jesus? Versteht ihr, das ist unsere Chance in unserer heutigen Zeit, nicht einfach nur in dem Mainstream mitzuschwimmen, den Leuten ein paar nette Gefühle zu geben, sondern ihnen zu erzählen, ich habe einen Gott, der mir zuhört, der zu mir sprechen will und den ich auch hören will. Und da kommen wir zu dem Punkt, der mit Weihnachten wirklich wichtig geworden ist. Stille. Stille, Stille. Ich möchte euch einen Film anbieten. Es ist der Film von der Geburt Jesu. In der Nacht hieß es, heißt der Kinofilm. Und den habe ich mit ein paar Mitarbeitern im Kino geschaut in Darmstadt. Die sagte, hey, wir müssen früh gehen, damit wir noch einen Platz bekommen. Kino mit auch 200 Plätzen. 10 Leute waren wir. 10. Und 8 davon kamen von Jugend für Christus. Der Film ist gefloppt. Und ich verstehe es bis heute nicht. Weil dieser Film richtig toll ist. Richtig gut gemacht. Lasst mich auf Schwäbisch sagen. Interessiert keine Sau. Hat niemand interessiert. Die anderen Kinosäle waren alle voll mit Action und sonstigem. Aber das hat niemand interessiert. Und deswegen ist es für uns so wichtig zu erzählen, wir haben einen Gott, der uns zuhört, der uns ermutigt, der uns stärken will, der uns wieder auf Kurs halten will. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Menschen auch sagen, lies wieder in der Bibel. Stille werden heißt, um hören zu können, was Jesus Christus mir sagen will. Ich muss aufhören, gell? Jener Christus, der geboren wurde, um am Kreuz von Golgatha zu sterben. Das war das Ziel. Das war das Ziel. Jesus Christus kam, um die Verbindung zwischen Gott und den Menschen wieder herzustellen. Jener Christus, von dem Johannes in seinen ersten Briefen geschrieben hatte, dass Jesus gekommen ist, um die Werke des Teufels zu zerstören. Was ist Weihnachten? Die Erinnerung daran, dass Mutlosigkeit im Leben und im Alltag von Menschen verwandelt werden kann. Immer dann, wenn Menschen zu Jesus gefunden haben, haben sie wieder Mut bekommen. Immer dann, wenn Menschen wieder ins Gespräch mit Jesus gekommen sind, gab es wieder so einen Rückenwind. Das ist die Erinnerung daran, dass wir in den gleichen Zustand gelangen können, wie die Jünger damals, als Jesus in ihrer Mitte war. Und es ist wirklich mein Gebet, dass ich euch nicht gelangweilt habe, sondern dass wir heute in diese neue Woche, in diese Weihnachtszeit, in der das neue Jahr gehen können, als die Jünger den Herrn sahen, da wurden sie froh. Da wurden sie froh. Da haben sie abgehoben, oder? Das hat sie gepackt. Das kann man nicht beschreiben. Das ist das, wenn wir Jesus vor Augen haben. Dann wissen wir haben den vor Augen, der für mich bezahlt hat. Es ist wie so eine Geschichte. Hier, Petra sitzt unter uns, wir telefonieren öfters auch mal von unterwegs. Wir beide machen ja auch viel mit dem Lifeliner zusammen. Und es ist dann so witzig, weil ich dann plötzlich, also finde ich eine Frechheit, plötzlich legt sie auf. Ruf einfach weg, oder? Dann später klappt es wieder, dann sagt sie mir, finde ich Frechheit, du hast einfach aufgelegt. Nein, habe ich auch nicht. Funkverbindung einfach gekappt. Und dann braucht es wieder die richtige Stelle, damit die Verbindung wieder kommen kann. Genau das ist Weihnachten. Die Funkverbindung ist wieder hergestellt. Als die Jünger den Herrn sahen, wurden sie froh. Und das ist das, um was es geht. Jesus Christus kam, um uns in die Gegenwart Gottes bringen zu können. Und dazu lade ich dich heute Morgen ein. Ich habe am Anfang gefragt, was für Sorgen hast du mitgebracht? Was für Fragen? Was für Unsicherheiten, was für Ängste. Am Freitag hatte ich einen Freund, er ist bei uns auch in der Gemeindeleitung besucht. Er hat mir am Donnerstag geschrieben, Jürgen, heute ist mein letzter Arbeitstag, ab morgen bin ich arbeitslos. Und einer, der uns wirklich auch viel unterstützt hat. Und ich bin am Freitag, nachdem ich im Büro war, noch zu ihm gefahren und sagte, Hobby, lass uns noch beten. Und ich habe mir vorgenommen, so oft wie möglich will ich bei ihm vorbeigehen und sagen, lass uns zusammen beten. Warum? Weil alle die Fragen, die Sorgen, die Unsicherheiten, die Zweifel, die Ängste, alles, was wir haben, wir in der Gegenwart Gottes wirklich ablegen können. Und vielleicht hast du immer noch die schweren Dinge vor Augen. Das hat sich nicht verändert, wenn du jetzt rausgehst. In Ziegen habe ich auch mit jemandem, da habe ich gepredigt und dann kam auch dort ein Mann auf mich zu, 54 Jahre, sagt Jürgen, seit einem Monat bin ich arbeitslos. 54, er sagt, ich habe keine Chance mehr. Ein toller Mann, viel gearbeitet. Seine Arbeitslosigkeit hat sich nach dem Gottesdienst nicht verändert. Die Fragen wirst du wahrscheinlich immer noch haben. Aber ich wünsche mir, dass du froh in diese Woche gehen kannst, weil du weißt, du bist in der Gegenwart Gottes. Und was hören wir in der Gegenwart Gottes? Jesus hat damit aufgehört und damit höre ich jetzt auch auf. Er sagt, schaut, seht, siehe, ich bin bei euch. Alle Tage bis ans Ende der Welt. Und deswegen ist das für uns auch so wichtig in diesen Tagen, dass wir Leute nicht nur einladen, zu unseren Festlichkeiten zu kommen, sondern dass wir Leute einladen, die Gegenwart Gottes für ihr Leben aufzusuchen. Ich wünsche euch, dass ihr den Mut und die Freude bekommt, klare Worte zu verwenden von dem, was Gott in eurem Leben getan hat. Im Rückblick, damit wir mit anderen zusammen auf eine gute Zukunft zugehen können. Gott segne euch. Amen.